HR Info. Politik.
Dafür gehe ich bis nach Karlsruhe. Dieser Ausruf ist schon fast als Redensart in die deutsche Sprache eingegangen. Und er steht für Entschlossenheit, bis zum Äußersten für seine Rechte zu kämpfen. Wer an Entscheidungen von Behörden, Gerichten oder des Gesetzgebers zweifelt, vielleicht sogar verzweifelt, der kann sich wehren. Wenn es an die Grundrechte geht, sogar mit einer Verfassungsbeschwerde. Die Möglichkeit, sich als einzelner Bürger direkt an das höchste deutsche Gericht zu wenden, gibt es jetzt seit 50 Jahren. HR Info Politik, heute mit Christoph Schelt.
Der Abschied hält nicht ewig, Baby, sorg dich nicht. Wir sehen uns vor Gericht.
3, 4.
Wir sehen uns vor Gericht. Wer unseren Staat vor Gericht wiedersehen will, der hat dazu eine ganz besondere Möglichkeit. Seit dem 29. Januar 1969 sogar im Grundgesetz garantiert. In Artikel 93 heißt es, Beschwerden können von jedermann mit der Behauptung erhoben werden, durch die öffentliche Gewalt in einem der im Grundgesetz garantierten Rechte verletzt worden zu sein. Jeder kann sich also an das Verfassungsgericht wenden. Das haben die deutschen Bürger auch schon oft getan, wegen des Rauchverbots in Gaststätten, wegen der Volkszählung oder zur Frage, ob eine Lehrerin ein Kopftuch tragen darf. Aktuell geht es in Karlsruhe darum, ob der sogenannte Staatstrojaner verfassungsgemäß ist und um die Frage, ob Anwohner zahlen müssen, wenn die Straße vor ihrem Grundstück neu gemacht wird. Nur etwa 2% der Beschwerden werden überhaupt verhandelt und entschieden. Eine der berühmtesten Verfassungsbeschwerden der jüngeren Geschichte war sogar erfolgreich. Vor mehr als 10 Jahren wehrten sich 5 Bürgerinnen und Bürger gegen die Neuregelung der Entfernungspauschale, im Volksmund bekannt als Pendlerpauschale. 2 dieser Bürger sind Janine und Bodo Schiffmann aus Oldenburg. Unser Reporter Andreas Barnickel hat ihren Fall damals so geschildert.
Das Ehepaar Janine und Bodo Schiffmann wohnt in einem Einfamilienhaus in Oldenburg, etwas außerhalb der Innenstadt, in einer ruhigen Siedlung, ganz in der Nähe der Autobahn. Familie Schiffmann hat sich den Wohnort bewusst ausgesucht und ist dennoch von der Kürzung der Pendlerpauschale besonders betroffen.
Wir wohnen ja in Oldenburg, arbeite in Garrel bei der Firma Lieken, da in der IT, und pendel jeden Tag 40 Kilometer in die eine Richtung.
Ich arbeite in Bremen und fahre zurzeit 56 bis 60 Kilometer. Wir arbeiten in entgegengesetzter Richtung, wohnen in der Mitte.
1.006 Euro hat das Ehepaar durch die Kürzung der Pendlerpauschale weniger in der Tasche. 953,55 Euro zahlen sie mehr Einkommensteuer, 52,45 Euro mehr Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Bodo Schiffmann findet das ungerecht. Ihnen bleibe doch keine andere Wahl, als zu pendeln.
Dieser Standort ist eben mitten auf dem Land und man kann sich jetzt nicht großartig aussuchen, wo man dann eben den Job findet, und der ist halt dort.
Unterstützt bei ihrer Klage werden die Eheleute vom Lohnsteuerhilfeverein. Der hat das Paar bewusst ausgesucht, weil es die Situation von vielen Pendlern in Deutschland beispielhaft darstellt. So ganz wussten Bodo und Janine Schiffmann allerdings nicht, auf was sie sich einlassen, dass die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe landen würde, dass sie plötzlich im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen. Bodo Schiffmann.
Das ist nicht ganz einfach, aber eigentlich sind wir positiv gestellt. Wir haben das jetzt ja so angefangen und ich denke, man macht das auch, weil man dann eigentlich von der Sache überzeugt ist und weil man ja eigentlich auch gewinnen möchte.
Janine Schiffmann ist optimistisch, dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe im Sinne der Pendler entscheiden wird.
Es gab ja schon 2 oder 3 Vorinstanzen, die eben eigentlich für die Pendler entschieden haben. Und ja, wir hoffen eigentlich, dass jetzt das Ganze in Karlsruhe nochmal bestätigt wird. Die ganzen Urteile, die eben schon positiv dazu getroffen worden sind.
So klang das vor 10 Jahren. Wie ist das, wenn man als einfacher Bürger Rechtsgeschichte schreibt? Darüber habe ich mit Bodo Schiffmann gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie es ihm heute geht. Selber Wohnort, selber Arbeitsort, selbe Pendelei?
Ja, es ist weiterhin so, dass wir noch am gleichen Ort wohnen und weiterhin auch beide Richtungen fahren. Und da hat sich nichts dran geändert.
Wie war das denn so ganz praktisch mit diesem Gang nach Karlsruhe? Das war ja nicht alleine Ihre Idee, diese Beschwerde einzureichen.
Meine Frau und ich sind Mitglied bei dem Lohn- und Einkommensteuerhilfering. Und es ging ja eben um diese Frage, ob das weiterhin ab dem ersten Kilometer geltend gemacht werden. Und unser Lohnsteuerberater vor Ort, der sprach uns an, es würde eine Klage vorbereitet und es müsste von Betroffenen erfolgen. Und unser Beispiel wäre ein perfektes Beispiel. Wohnort in der Mitte, Arbeitsplätze in den entgegengesetzten Richtungen. Und wir haben uns dann dazu bereit erklärt, ohne jetzt großartig zu wissen, was dann wirklich passiert.
Und dann dauert das wahrscheinlich eine ganze Weile, aber irgendwann kommt dann der Moment, wo man tatsächlich nach Karlsruhe fährt. Und dann sitzt man da vor diesen Richtern in den roten Roben. Wie fühlt sich das an?
ehrlich gesagt erstmal etwas erschreckend. Es ist total ungewohnt. Natürlich ist man etwas aufgeregt. Man ist auch überrascht, dass es überhaupt so weit gekommen ist, muss ich ehrlich sagen. Was positiv war, aber trotzdem für uns doch überraschend.
Es hieß ja damals sinngemäß, macht doch bitte mit, ihr seid ein guter Beispielfall. Und nach diesem Sieg waren dann Sie und Ihre vier Mitstreiter aber sowas wie Helden aller Steuerzahler, die Don Quixotes, die sich wacker dem Staat entgegenstellen. Wie war das für Sie?
Also wir waren erfreut, positiv überrascht. Ich denke mal, das war auch für uns irgendwie eine tolle Erfahrung. Und dass sowas in Deutschland auch möglich ist, da kann man sich glücklich schätzen. Und dass das von vielen positiv aufgenommen worden ist, da waren wir natürlich auch sehr froh drüber.
Hat das auch Ihr Verhältnis zu unserem Rechtsstaat verändert? So ein Gefühl, huch, ich kann ja tatsächlich so viel erreichen, was dann Millionen Bürgerinnen und Bürger auch so ganz konkret in ihrem Geldbeutel spüren?
Es ist ein positives Gefühl, das kann ich schon sagen. Wir haben im Gericht ja gesessen und der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück saß auf der anderen Seite des Ganges. Und das ist schon ein nicht gewöhnliches Gefühl, dass man sagt, oh, gegen den muss man jetzt antreten. Man ist ja eigentlich in dem Moment gegen den Staat oder die Organe des Staates. Und dass man in dieser Situation dann auch noch Recht bekommt, ist natürlich nicht gering zu schätzen.
Wie sieht das heute aus? Gibt es da was, was Sie bewegt, das Sie als ungerecht empfinden, wo Sie vielleicht sagen würden, da würde ich mal wieder Verfassungsbeschwerde einlegen?
Oh, ich glaube, ehrlich gesagt, meine Frau und ich, wir sind ganz froh, dass dieser Rummel vorbei ist und da können sich sicherlich andere dann in die Bresche schlagen. Und das war gut, das war auch wirklich sehr schön. Es gab ja Argumente dafür und dagegen und ich denke mal, das war auch ein kontroverses Thema, aber für uns reicht das, dass wir es einmal durchgefochten haben.
Aber es hat sich ja gelohnt, auch für viele andere. Gab es denn da irgendwie Dankesbekundungen oder sowas im Nachhinein?
Wir sind sicherlich von den Arbeitskollegen, von Freunden, Bekannten, Verwandtschaft angesprochen worden, angerufen worden, angemeldet worden. Manche sind dann über Umwege bei uns gelandet. Ich erinnere mich, dass ein Arbeitskollege mir von Freunden eine Flasche Wein mitgebracht hat. Das war quasi das höchste der Gefühle. Aber das war unwahrscheinlich nett und man hat daran ja auch gesehen, oh, das ist auf jeden Fall bei gewissen Leuten positiv rübergekommen.
So war das damals vor 10 Jahren und so geht's heute. Bodo Schiffmann, einem der Beschwerdeführer gegen die Neuregelung der Pendlerpauschale. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
HR Info Politik, heute zum Jubiläum der Verfassungsbeschwerde. Seit 50 Jahren steht sie im Grundgesetz. Wie das genau funktioniert mit dieser Verfassungsbeschwerde, das lohnt sich nochmal genauer anzuschauen. Klaus Hempel aus unserer Rechtsredaktion in Karlsruhe mit einem Überblick.
Nach dem Grundgesetz kann jeder in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde einreichen, wenn er meint, dass er durch staatliches Handeln in seinen Grundrechten verletzt wurde. Staatliches Handeln, das kann ein Gesetz, eine Behördenentscheidung oder ein Gerichtsurteil sein. Davon muss man selbst persönlich betroffen sein. Man kann also nicht stellvertretend für andere eine Beschwerde einreichen. Verfassungsbeschwerden sind die mit Abstand häufigste Klageform beim Bundesverfassungsgericht. Pro Jahr gehen in Karlsruhe rund 6.000 Beschwerden ein. Die Erfolgsaussichten sind allerdings sehr gering. Nur etwa 2% sind erfolgreich. Viele werden als unzulässig zurückgewiesen, weil sie nicht sorgfältig genug begründet wurden oder weil gar nicht erkennbar ist, dass eine Grundrechtsverletzung vorliegt. Die frühere Verfassungsrichterin Renate Jäger mit einem anschaulichen Beispiel.
Als Beispiel für die Verfassungsbeschwerden, bei denen man relativ rasch erkennen kann, dass an ihnen nichts dran ist, kann man vor allem die Nachbarschaftsstreitigkeiten nennen. Zum Beispiel der Streit, ob eine Hecke 2 Meter hoch oder 2,50 Meter hoch sein muss. Auch der Streit darüber, ob auf dem Nachbargrundstück die Hühner lauter gackern, als auf dem anderen Grundstück die Gänse schnattern.
Solche Beschwerden werden ohne Begründung als unzulässig zurückgewiesen, was sehr häufig vorkommt. Die Flut an Beschwerden hat dazu geführt, dass das Verfassungsgericht schon lange an der Belastungsgrenze arbeitet. In extremen Fällen, etwa wenn sie völlig substanzlos sind oder falsche Tatsachen vorgetragen werden, kann das Gericht eine Missbrauchsgebühr verhängen von bis zu 2.600 Euro. Wird eine Beschwerde in Karlsruhe eingereicht, kümmern sich darum zunächst einmal viele fleißige, hochqualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiter, die den Richtern zuarbeiten. Ist sie zulässig, wird sie in der Regel nicht von einem ganzen Senat mit 8 Richtern beraten und entschieden. Es folgt vielmehr eine Kammerentscheidung, an der 3 Richter beteiligt sind. Nur im absoluten Ausnahmefall, in besonders bedeutsamen Fällen, gibt es eine mündliche Gerichtsverhandlung des ganzen Senats mit 8 Richterinnen und Richtern, die am Ende ein Urteil fällen. Auch wenn nur ganz wenige Verfassungsbeschwerden Erfolg haben, haben sie bis heute einen außerordentlich großen Stellenwert, meint Ferdinand Kirchhoff, bis vor kurzem Vizepräsident des Verfassungsgerichts und Vorsitzender des Ersten Senats.
Wie ich an dieses Gericht berufen wurde und in den Grundrechts-, in den Bürgerschutzsenat kam, hatte ich mir auch erst überlegt, was hast du eigentlich noch viel zu tun? Ist das nicht seit 60 Jahren schon alles ausdiskutiert? Völlig falsch, habe ich völlig geirrt. Es ist jeden Tag aufs Neue spannend und man wundert sich, welche unbeackerten Felder man noch vorfindet und eben so dringend sind, dass irgendjemand zu uns kommt und sagt, ich bin in Grundrechtsnot, schützt mich.
So bringt der frühere Vizepräsident des Verfassungsgerichts Ferdinand Kirchhoff auf den Punkt, warum die Beschwerde so wichtig ist. 6.000 Eingaben pro Jahr, die Verfassungsbeschwerde macht dem höchsten deutschen Gericht mit Abstand die meiste Arbeit. Wie interessant ist das für die Öffentlichkeit? Karl-Dieter Möller hat fast 25 Jahre lang für die ARD aus Karlsruhe berichtet, bis er 2010 in den Ruhestand ging. Er ist für viele bis heute das Gesicht der Justizberichterstattung im Ersten. Herr Möller, Sie haben von 1986 bis 2010 aus Karlsruhe berichtet als unser ARD-Rechtsexperte. Wie häufig hatten Sie da mit Verfassungsbeschwerden zu tun?
Da müsste ich kurz mal nachdenken, aber durchaus häufiger. Was man ja nicht sieht, dass Verfassungsbeschwerden nicht so häufig mündlich verhandelt werden, sondern häufig Kammerentscheidungen sind. Das bedeutet, aus den jeweiligen Senaten werden Kammern mit 3 Richtern gebildet. Und wenn dann Verfassungsbeschwerden kommen, werden die Verfassungsbeschwerden erstmal von diesen 3 Richtern bewertet. Und wenn sie alle sagen, 3 einstimmig, jawohl, da ist das dran, da ist Grundrecht verletzt worden, dann wird auch entschieden, beziehungsweise kommt es dann zum Senat. Insofern würde ich mal überschlägig sagen, ach, bestimmt 100 bis 150 Verfassungsbeschwerden in der Zeit, ja.
Was sind denn so die Fälle, die Ihnen hängen geblieben sind? Vielleicht auch, weil Sie Rechtsgeschichte geschrieben haben. Von der Pendlerpauschale haben wir ja schon gehört.
Also ein ganz wichtige Verfassungsbeschwerde ist mir hängen geblieben, weil ich da sehr lange dran gearbeitet habe. Vielleicht wird der ein oder andere sich erinnern, der heute heiratet und nicht mehr die Frage auftaucht, nehmen wir den Namen des Mannes oder nehmen wir den Namen der Frau? Das war 1991. Da war die Frage durch eine Verfassungsbeschwerde zum Verfassungsgericht gekommen. Ein Ehepaar hatte sich in Anführungsstrichen gestritten. Die Frau hat gesagt, ich will meinen Namen behalten. Der Mann sagt, ach, warum nicht meinen? Und dann ist das zum Verfassungsgericht gekommen und das weiß ich noch, weil sie mir noch vor Augen ist, die damalige Verfassungsrichterin Helga Seibert war dann diejenige, die es durchgedrückt hat im Senat, dass sie gesagt hat, nein, jeder kann seinen Namen selber behalten. Also das war für unser gesellschaftliches Zusammensein eine ganz wichtige Entscheidung und die ist mir doch sehr im Gedächtnis geblieben.
Also man sieht, es sind häufig auch ganz praktische Fragen, die die Menschen in ihrem alltäglichen Leben tatsächlich betreffen.
Ja, allerdings, denn eine andere Verfassungsbeschwerde, die hat mich schon ein bisschen mitgenommen, muss ich ganz offen sagen. Da ging es um eine wirklich Schwerstkranke, die gelähmt war, an Rollstuhl gefesselt, hatte eine schwere Nervenkrankheit und da hat die Krankenkasse es abgelehnt, ihr einen elektrischen Rollstuhl zu stellen, den sie per Mund hätte fahren können. Und die Frau ist bei allen Instanzen durchgefallen, bei den Sozialgerichten, hat dann Verfassungsbeschwerde eingelegt und das Verfassungsgericht hat dann tatsächlich gesagt, dass diese Frau solch einen Fahrstuhl bekommen müsse. Sie habe einfach einen Anspruch, den Rest ihres Lebens an Mobilität zu erreichen und auch sich einfach ein Stück Würde bewahren zu können. Da fand ich, das war genau der Punkt, wofür Verfassungsbeschwerden da sind.
Die Verfassungsbeschwerde macht ja dem Gericht die allermeiste Arbeit. Mehr als 90% der Verfahren sind Verfassungsbeschwerden, aber nur etwa 2% pro Jahr werden dann auch tatsächlich verhandelt und kommen zu einer Entscheidung. Steht das Ihrer Meinung nach in Relation zu dem, was salopp gesagt hintenbei rauskommt?
Ja, finde ich schon. Denn Jutta Limbach hat mal gesagt, die Verfassungsbeschwerde ist der Königsweg zum Bundesverfassungsgericht. Es ist ein Bürgergericht. Dadurch hat ja das Verfassungsgericht sein Ansehen bekommen. Selbst wenn viele Verfassungsbeschwerden nicht angenommen werden, aber die, die durchkommen, sind ja häufig nicht nur Einzelfälle, sondern sie haben eine Ausstrahlung auf viele, viele andere Bürger, die ähnliche Probleme haben. Insofern ist die Einzelverfassungsbeschwerde, denen das Verfassungsgericht oder der das Verfassungsrecht recht gibt, hat immer eine Ausstrahlung weit über den Einzelfall hinaus. Insofern finde ich schon, ist es gut. Und vor allen Dingen ist es einfach so, dass das Gefühl bei den Bürgern bleibt, wenn denn alles schief geht, ich habe noch einen Strohhalm und das ist die Verfassungsbeschwerde. Ich finde, alleine dieses Gefühl ist es wert, dass man sich die Mühe macht und dass sich die Richterinnen und Richter die Mühe machen, sich jede einzelne Verfassungsbeschwerde anzugucken, auch wenn es offen gestanden und ich weiß, wovon ich rede, viel Arbeit ist.
Aber aus meiner Sicht als einfachen Bürger ist die Chance doch relativ gering, dass ich auf diesem Weg dann tatsächlich zu meinem Recht komme.
Das ist richtig, aber zumindest kriegt man im einen oder anderen Fall dann auch gesagt, weshalb die Chance so gering war. Und in manchen Fällen ist es ja auch so, dass das Verfassungsgericht ein bisschen ärgerlich ist und auch eine Missbrauchsgebühr ausspricht. Beispielsweise, wenn jemand zwei- oder dreimal mit demselben Anliegen kommt, obwohl es beim ersten Mal schon begründet zurückgewiesen wurde, warum zum Beispiel die Verfassungsbeschwerde unzulässig ist. Also, wenn jemand den Rechtsweg nicht erschöpft hat, das heißt gleich vom Sozialgericht, das ihm nicht Recht gegeben hat, zum Verfassungsgericht geht, dann sagt man einmal, du musst erstmal den Rechtsweg gehen. Aber wenn der Bürger das dann nicht einsieht und mit der zweiten kommt, dann kommt auch ein bisschen kleines Donnerwetter aus Karlsruhe. Also ich persönlich bin der Meinung, über das, was wir immer berichtet haben in der ARD, das war positiv. Das hat den Eindruck, dass das Verfassungsgericht helfen kann, durchaus verstärkt. Wie gesagt, wenn auch viele andere, ich darf es mal salopp formulieren, den Bach runtergehen.
Dann gehe ich bis nach Karlsruhe. Das ist ja als Redensart schon fast in die Sprache eingegangen. Das Verfassungsgericht genießt hohes Ansehen in der Bevölkerung. Wie hat es das über all die Jahre geschafft?
Ich glaube, dieses geflügelte Wort, das Sie erwähnt haben, kommt daher, dass wirklich das Verfassungsgericht für den Bürger, ich darf es mal so formulieren, eine Strohhalmfunktion hat. Das heißt, er klammert sich daran, denkt, wenn einer mir Recht geben kann, dann ist es das Verfassungsgericht oder die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter in Karlsruhe. Es ist aber aus meiner Sicht auch ein bisschen missbraucht worden durch die Politik. Wenn der Bundestag ein Gesetz erlässt durch die Regierung, sagt die Opposition gleich, damit sind wir nicht einverstanden, das werden wir verfassungsrechtlich überprüfen lassen, damit gehen wir bis nach Karlsruhe. Von daher finde ich, hat dieser Slogan, dieser Spruch auch ein bisschen negative Funktion aus meiner Sicht. Wenn der Bürger das sagt, ist es okay. Aber wenn es von Politikern zu häufig gebraucht wird, finde ich, ist es ein Teil eines Missbrauchs auch.
Sie haben ja selbst auch mal Verfassungsbeschwerde eingelegt. Wie war das damals?
Ja, wir haben uns mal gewehrt und zwar dagegen, dass bei einem Landgericht die Richter sich nicht filmen lassen wollten. Es ging um einen dreistelligen Millionenbetrag, den Banker veruntreut haben sollten. Und darüber wollten wir berichten für die Tagesschau. Und da hat das Gericht gesagt, nein, es darf nicht gedreht werden. Und dagegen haben wir uns mit einer Verfassungsbeschwerde gewandt, erst zunächst mal im einstweiligen Anordnungsverfahren und haben auch Recht bekommen. Das war im Jahr 2000. Seit dieser Zeit sind Gerichte verpflichtet, das Fernsehen in Verhandlungen, vor der Verhandlung und auch das Gericht drehen zu lassen. Also das war eine grundlegende Entscheidung, die für das Presserecht und auch für die Rundfunkfreiheit große Bedeutung hatte.
Die Erfahrung von Karl-Dieter Möller, unserem ARD-Rechtsexperten, der fast 25 Jahre lang aus Karlsruhe berichtet hat. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch nach Frankfurt.
HR Info. Politik.
50 Jahre Verfassungsbeschwerde im Grundgesetz. Zum Schluss der Sendung wollen wir den Staatsrechtler hören. Udo Volkmann ist Professor für Verfassungsrecht an der Uni Frankfurt. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum wir dieses Instrument überhaupt brauchen in unserem Rechtsstaat.
Ja, die Verfassungsbeschwerde ist ein Instrument zur Durchsetzung der Grundrechte der Bürger. Es ist ein Rechtsbehelf für den einzelnen Bürger, mit dem er seine Grundrechte vor dem Bundesverfassungsgericht durchsetzen kann. Das hat historische Vorläufer in der Paulskirchenverfassung, in einigen Landesverfassungen. Aber für das Grundgesetz war es etwas Neues und auch international war es etwas grundlegend Neues.
Sie haben es schon angedeutet, dieses Rechtsmittel, das gab es ja schon seit es das Bundesverfassungsgericht gibt, also seit 1951. Warum war das denn dann damals so wichtig, dass es dann auch noch ins Grundgesetz reinkommt?
Ja, das hatte man im Rahmen der Diskussion über die Notstandsverfassung sozusagen als Ausgleich sich vorgestellt. Da kamen eben einzelne Rechte in die Verfassung oder es kamen einzelne Regelungen in die Verfassung, die eine Einschränkung von Grundrechten zur Folge haben konnte, eben im Falle der Ausrufung eines Notstands. Und dagegen wollte man ein paar rechtsstaatliche Sicherungsvorkehrungen einbauen. Da ist etwa das Widerstandsrecht hineingekommen, aber als weitere Sicherung hatte man eben gerade die Verfassungsbeschwerde festschreiben wollen.
Wie groß ist denn die Bedeutung dieses Instruments für den Rechtsstaat? Wie wichtig ist es, dass wir das haben?
Darüber kann man streiten. Also für das Bundesverfassungsgericht selbst ist die Bedeutung sicher gar nicht zu überschätzen. Von den Rechtsbehelfen oder von den Verfahrensarten, für die das Bundesverfassungsgericht zuständig ist, hat die Verfassungsbeschwerde rein quantitativ die höchste Bedeutung. Also rund 95-96% aller Verfahrenseingänge betreffen Verfassungsbeschwerden. Es gehen pro Jahr etwa 6.000 Fälle beim Bundesverfassungsgericht ein und davon entfallen nur etwa 80 bis 100 auf die anderen Verfahrensarten. Das heißt erstmal die rein quantitative Bedeutung. Und sodann trägt aber gerade eben die Verfassungsbeschwerde dazu bei, dass das Bundesverfassungsgericht von den Bürgern wesentlich auch als Grundrechtsgericht wahrgenommen wird. Also als ein Gericht, das gerade auch dazu bestimmt ist, ihre Interessen als Bürger gegenüber dem Staat zu vertreten.
Sie haben diese große Masse an Verfassungsbeschwerden angesprochen. Andererseits werden nur etwa 2% der Beschwerden wirklich angenommen und verhandelt und auch entschieden. Das klingt so ein bisschen nach Alibi-Justiz, so dass man dem Bürger ein gutes Gefühl geben will, er hat die Möglichkeit, aber unterm Strich sind es dann doch sehr wenige, die wirklich bis in Karlsruhe ankommen. Also ist das unterm Strich doch vielleicht ein stumpfes Schwert, mit dem da der Bürger gegen seinen eigenen Staat kämpfen kann?
Ja, ein Kollege von mir hat mal gesagt, in jeder Tombola ist die Trefferquote letztlich höher. Das trifft es natürlich schon. Man muss auf der anderen Seite auch sehen, dass die Verfassungsbeschwerde natürlich der Rechtsbehelf der Bürger ist, mit dem sie sich gegen Rechtsverletzungen wehren können. Dass aber einerseits die Grundrechte schon durch die normalen Gerichte beachtet und gesichert werden sollen. Dass die Verfassungsbeschwerde selbst auch ohne Rechtsanwalt eingelegt werden kann, also auch von Rechtsunkundigen. Und wenn man die Fälle einfach mal durchgeht oder mit Verfassungsrichtern spricht, die Masse der Verfahren überschauen können. Es sind letztlich auch viele Verfahren von Querulanten dabei. Das muss man im Grunde auch sagen, die den Rechtsweg durchschritten haben und dann im Grunde nochmal ohne sachliche Begründung versuchen wollen, das Bundesverfassungsgericht einzuschalten.
Das Verfassungsgericht kann sich ja nicht einfach, weil es das möchte, mit irgendeiner Frage beschäftigen, eine Rechtsnorm überprüfen. Aber so eine Beschwerde, die kann ja dann unter Umständen auch eine ganz willkommene Gelegenheit für die Richter sein, mal etwas zu überprüfen. Also hat dieses Instrument selbst auch dazu beigetragen, den Rechtsstaat oder die Auslegung des Grundgesetzes mit zu verändern?
Ja, das kann man sicherlich sagen. Also es ist in einer politischen Kultur wie der Bundesrepublik, die sehr stark Rechtsweg fixiert ist und die politischen Diskurs auch sehr stark als Verfassungsdiskurs führt, ist es im Grunde möglich, jedes streitige politische Thema auch vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Dazu trägt die Verfassungsbeschwerde bei und sie trägt auf diese Weise auch dazu bei, dass umstrittene politische Maßnahmen zugleich auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüft werden können. Das ist einerseits ein Instrument der Kontrolle durch die Bürger. Es legitimiert aber andererseits natürlich auch die betreffenden Entscheidungen und sichert ihnen im Endergebnis zusätzliche Akzeptanz.
Wessen Beschwerde jetzt nicht angenommen wird, und das ist ja die große Zahl, der kriegt dann unter Umständen nicht mal eine Begründung für diese Absage, sondern nur ein weißes Blatt. Ist das noch zeitgemäß? Der Rechtsstaat ist ja schließlich auch unter Druck und Transparenz ist so das Gebot der Stunde. Und die AfD zum Beispiel fordert aktuell genau das in einem Gesetzentwurf, dass wirklich jeder auch eine begründete Absage erhält.
Ja, da muss man allerdings vorsichtig sein. Eine ähnliche Maßnahme hat die neue polnische Regierung als Gesetz erlassen, um das Verfassungsgericht lahmzulegen und zu blockieren. Damit käme das Gericht letztlich endgültig an die Grenze dessen, was es noch schultern könnte. Und das würde die Fähigkeit zur Kontrolle der Politik natürlich an anderer Stelle entschieden einschränken. Die Pflicht zur Begründung aller Entscheidungen wäre im Grunde ein Versuch, auch das Bundesverfassungsgericht aus dem politischen Prozess und aus der Kontrolle des politischen Prozesses ein Stück auszuschalten.
Die Verfassungsbeschwerde ist in erster Linie ein Instrument, wo ich mich als einzelner Bürger gegen den Staat wehren kann. Aber es gehört noch mehr dazu. Es hat auch große Bedeutung für das große Ganze. Wie ist das einzuschätzen?
Ja, die Verfassungsbeschwerde ist eben nicht nur ein Instrument zur Sicherung der Grundrechte der Bürger, sondern sie ist auch ein Instrument zur Gewährleistung der objektiven Richtigkeit, der objektiven Verfassungsmäßigkeit des staatlichen Handelns. Und insofern hat sie wesentlich auch einen edukatorischen Effekt. Sie erzieht die Politik, sie erzieht die Gerichte, selbst die Grundrechte in ihrem Handeln zu berücksichtigen. Das führt dazu, dass die Verfassungsbeschwerde wesentlich auch in die Breite wirkt. Das kann im umgekehrten Fall aber zur Folge haben, dass es auch mal bei einzelnen Grundrechtsverletzungen im Einzelfall bleiben kann, die dann unbeanstandet bleiben.
Also andersrum formuliert, was würde uns denn fehlen, wenn es die Verfassungsbeschwerde nicht gäbe? Oder was wäre anders in unserem Rechtsstaat?
Dann wären die einfachen Gerichte von der Furcht entlastet, dass ihre Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben werden, weil sie die Grundrechte nicht hinreichend berücksichtigt hätten. Und gerade davor bewahrt die Verfassungsbeschwerde, gerade weil es diese als ein Instrument gibt, wissen die Gerichte, dass sie die Grundrechte bei ihren Entscheidungen berücksichtigen müssen und zur Geltung bringen müssen.
Die Verfassungsbeschwerde als Damoklesschwert mit erzieherischer Wirkung sozusagen. Die Meinung von Professor Udo Volkmann, Staatsrechtler an der Uni Frankfurt. Dafür gehe ich bis nach Karlsruhe, 50 Jahre Verfassungsbeschwerde. Das war HR Info Politik. Die Sendung zum Nachhören und den Podcast zum Runterladen gibt's auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schett.
Wir sehen uns vor, wir sehen uns vor, wir sehen uns vor, wir sehen uns vor, wir sehen uns vor Gericht.